Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So. Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Cem Thunstedt, Assistenzarzt in der Neurologie der LMU in München, zum Thema Kopfschmerzen in der Notfallambulanz.
Lieber Cem, herzlich willkommen.
Ja, freut mich, dass du wieder
Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon zwei Podcasts im Kasten sozusagen. Die Leute, die noch nicht gehört haben, die würde ich gerne ganz am Anfang schon mal einladen, die auch zu hören. Die sind nämlich richtig gut geworden. Es gibt einen Podcast mit dir zu seltenen Kopfschmerzarten und einen sehr hörenswerten Podcast zur medikamentösen Migräneprophylaxe.
Ja, vielen Dank.
Da gucke ich übrigens auch immer noch wieder rein, Cem. Also wenn ich mal einen Patienten habe und so ein bisschen durchgehen muss, welche Medikamente mir zur Verfügung stehen, welche Entscheidungen mir da so helfen können. Also ist der Patient vielleicht eher ein bisschen depressiv oder nicht? Also mir hilft ja auch noch immer der Podcast. Vielen Dank dafür.
Ja, danke für die
Heute wollen wir sprechen über Kopfschmerzen in der Notfallambulanz.
Ja, gerne.
Und das macht ja auch total Sinn, weil wenn ich mich an meine Klinikzeit erinnere, dann war das ein sicherlich sehr häufiges Symptom, das man so in der Notfallambulanz antrifft. Ich bin mir sicher, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die nicht unbedingt in der Klinik arbeiten, die auch immer neurologisches Backup hat oder neurologische Kompetenz in der Klinik. Das heißt, es kann auch gut sein, dass viele Kollegen einfach als Internist oder als chirurgischer Kollege auf Kopfschmerzen trifft. Also insofern ist das sicherlich was lohnenswert ist hier heute. Cem, wollen wir anfangen? Also Kopfschmerzen präsentieren sich ja sehr mannigfaltig mit Begleitsymptomen oder eben auch nicht. Die Patienten kommen auf unterschiedlichen Art und Weisen zu uns in die Notfallambulanz. Das kann sein, dass sie im Rettungsdienst kommen. Es kann sein, dass sie zu Fuß kommen. Ich wollte vielleicht als erstes dich mal so ein bisschen ausfragen zum Thema Anamneseerhebung. Also was du so grundsätzlich deine Patienten fragen würdest, wenn die mit Kopfschmerzen in die Ambulanz kommen?
Also klar, das ist nicht so umfangreich wie die Anamnese in der Kopfschmerzambulanz. Aber man muss schon man kann mit der Anamnese schon einiges ausschließen. Und gerade auch, wenn es um die Intensität geht, gerade bezüglich Suprarachnoidalblutung und so weiter, muss man da schon dezidierte Fragen stellen. Also was ich immer mache, ist eigentlich, wie hat es angefangen und gab es irgendwelche oder Begleitsymptome, also wie eine Aura zum Beispiel, also irgendwelche visuellen Erscheinungen, die dann weggegangen sind vor den Kopfschmerzen oder Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und dann wie der Kopfschmerz sich aufgebaut hat. Also ist der von 0 auf 100 innerhalb einer Minute oder unter einer Minute? Oder war davor schon so ein bisschen was da? Also so seit gestern Abend so leichte Kopfschmerzen und dann wird es auf einmal schlimmer. Oder war die Kopfschmerzintensität dazwischen immer wieder sehr hoch und mit kleinen quasi schmerzfreien Intervallen? Das sind so recht wichtige Fragen, finde ich. Dann natürlich die Qualität. Ist es stechend, pulsierend, eher tief, eher oberflächlich? Das kann man schon ganz gut fragen. Und wie war die Dauer der Attacke? Also war das eine kurze Attacke? Ist es ein andauernder Kopfschmerz seit gestern? Es kommen ja natürlich auch Patienten mit Kopfschmerzen seit einem Monat in die Notaufnahme. Oder ist der Kopfschmerz wirklich per akut neu aufgetreten? Und das sind so die wichtigsten Fragen, denke ich mal. Und dann natürlich auch, ob irgendwelche anderen Auffälligkeiten bestanden. Auch fremdanamnestisch ist das wichtig. Gab es Bewusstseinsstörungen? Gab es vielleicht motorische Entäußerungen und so weiter? Ja, das ist ja auch sehr wichtig. Und es gibt da so ein recht bekanntes Akronym bei den quasi Kopfschmerzleuten. Das heißt SNOOP, also S-N-O-O-P. Das kann man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, um die Red Flags auszuschließen. Und zwar steht das S für systemische Symptome, Fieber oder irgendwie, also gibt es eine Schwangerschaft bestehend. N für neurologische Symptome, also vielleicht motorische Entäußerungen oder Verwirrtheit, Meningismus. O für Onset, also hat das per akut begonnen oder langsam, war das ein Vernichtungskopfschmerz. Das zweite O steht für older, weil Patienten, die über 40 oder über 50 sind, eher dazu neigen, sekundäre Kopfschmerzen zu entwickeln oder mit sekundären Kopfschmerzen vorstellig zu werden. Und P für previous headache history, also hatte man diese Kopfschmerzen schon früher, wie bei einer Migräne, ist einfach nochmal aufgetreten. Oder ist es wirklich eine Erstmanifestation eines Kopfschmerzereignisses?
Richtig gut. Da schreibe ich mir auf Snoop. Gibt es ein festes Workup, das du so hast? Oder was würdest du den Kolleginnen und Kollegen empfehlen, was man so an Basisdiagnostik braucht für die Patienten, die zu einem in die Notfallambulanz kommen mit Kopfschmerzen?
Also bei uns wird ja standardmäßig, je nachdem wie der Patient kommt, ob mit dem Rettungsdienst oder zu Fuß, aber wir machen ja eigentlich immer ein EKG und die Vitalparameter. Und mit der Anamnese, der neurologischen Untersuchung und auch einer groben internistischen Untersuchung, mit den Vitalparametern kann man ja schon einiges ausschließen oder halt wenigstens schon mal eine Idee haben, um was es geht. Es gibt ja zahlreiche Ursachen für nicht neurologische Kopfschmerzen, beispielsweise eine Sinusitis, ein Glaukom, hypertensive Entgleisung, Pheochromozytom, was jetzt seltener ist natürlich, auch einfach eine banale Grippe oder eben Covid. Und dann gibt es natürlich die neurologischen Ursachen von Kopfschmerzen. Und was ich immer rate, ist, dass man einfach die Anamnese gründlich macht. Da spart man sich einige CT-Untersuchungen, was auch enorm viel Zeit spart. Dann stapelt sich nicht alles am Ende. Und erst wenn man wirklich Red Flags hat, dann auf apparative Untersuchungen Wert zu legen. Und die müssen dann, also wenn Red Flags da sind, die müssen dann aber auch wirklich schnell laufen. Also man muss recht schnell sieben quasi. Was ist jetzt wirklich hochakut oder gefährlich? Time is brain. Und was ist jetzt überhaupt nicht so wichtig? Kann man jetzt auch in 3 Stunden, kann man auch im nächsten Monat angucken. Aber es ist schwierig, das einem klar beizubringen, dass da so ein festes Schema gibt. Das muss man dann nach Gefühl machen. Aber ich finde, mit der Anamnese, mit diesen klassischen Fragen, die ich vorhin erwähnt habe, und mit den Vitalparametern, dem EKG und auch natürlich der genauen, das gehört ja zur Anamnese, Vorerkrankungen, sozialen Anamnese, Begleitumstände, kann man schon ganz gut eingrenzen, was jetzt das Problem ist.
Du hast gerade schon diesen Merksatz mit zu den Red Flags angesprochen. So in der klinischen Untersuchung, was wären sonst auch Dinge, die dir Sorgen machen würden, wo du sagen würdest, okay, jetzt müssen wir hier Gas geben mit der weiteren Diagnostik?
Also beispielsweise die Pupillen, also bei einer Mydriasis, hinweisen für ein Glaukom. Miosis kann ja beim Cluster vorkommen, kann aber auch ein Zeichen des Horner-Syndroms sein, bei einer Dissektion. Also da wäre ich schon sehr hellhörig. Meningismus, und das ist ein Befund. Also man sollte die Patienten nicht nach einer Nackensteifigkeit per se fragen. Wenn die meisten Patienten sagen, ja, ich habe einen steifen Nacken. Also die verstehen das als muskuläre Verspannung. Man muss es einfach untersuchen. Und das können eigentlich nicht so viele Nicht-Neurologen gut, weil der Nacken kann ja durchaus bei degenerativen Veränderungen steif sein. Der ist wirklich bretthart bei einer Meningitis. Und man hat dann eben eventuell auch erweiterte Zeichen, also Kernig und Puschinski zum Beispiel. Und das sind so typische Red Flags oder Petechien als Zeichen von einem Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom bei einer Meningitis. Aber dann ist er wirklich hocheilig. Dann natürlich auch, wenn die Bulbi nicht konjugiert stehen, also wenn man Hinweise darauf hat, dass der Patient Doppelbilder hat, das sind alles für mich natürlich Red Flags. Oder wenn der Patient entweder mit Beschreibung des Rettungsdienstes oder eben vor Ort eine motorische Entäußerung hat, eine Bewusstseinsminderung, Bewusstseinsstörung, dann wäre ich natürlich sehr, sehr schnell dran, die apparative Diagnostik zu ergänzen.
Kannst du noch mal kurz sagen, also klar, das ist jetzt schwierig, das zu beschreiben verbal, aber wie man einen Meningismus und Kernig- und Ibruschinski-Zeichen testet?
Also beim Meningismus einfach passive Nackenbeugung, also Kinn zur Brust. Man kann den Patienten entweder selber bitten oder was noch besser ist eigentlich, wenn man es passiv beugt. Das ist wirklich steinhart. Ja, also wirklich ganz, das merkt man schon. Und dann kann es sein, dass er eben dabei die Beine zu sich zieht. Das heißt quasi von einem Brudzinski. Und Kernig ist so ein bisschen wie das Lasek. Also man würde quasi eine passive Hüftbeugung machen und ab 30 bis 40 Grad kommt es dann eben zu einer quasi Beugung im Kniegelenk, weil eben das ist ja quasi ein Reizungszeichen der Meningen. Dadurch kommt es eben zu einer reflektorischen oder kompensatorischen Kniebeugung. Das sind so klassische. Brudzinski habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber ist in der Theorie natürlich wichtig. Aber ein Kernig durchaus und ein Meningismus schon auch, ja.
Welche Rolle spielt die Labordiagnostik, was jetzt, was das Blut betrifft bei den Patienten? Wo würdest du sagen, sollte man auch nochmal drauf achten?
Also systemische Entzündungswerte sind sicher wichtig, wenn wir die Kopfschmerzanamnese nicht ganz einem primären Kopfschmerz zuordnen können. Wenn jemand da neuartige Kopfschmerzen hat und systemische Entzündungswerte im Labor aufweist, ein erhöhtes CRP oder Leukozytose, auch wenn es, wie gesagt, unspezifisch ist, da machen wir schon noch eine Lumbalpunktion. Und dann gibt es ja noch dieses umstrittene D-Dimer bei Verdacht auf Sinusvenenthrombose. Das ist mit den Thrombozyten ein guter Marker gewesen für diese Covid-assoziierten Sinusvenenthrombosen oder ich meine Covid-impfungsassoziierten Sinusvenenthrombosen. Bei der allgemeinen Sinusvenenthrombose ist es komplett unspezifisch. Da gibt es ja wohl eine Studie, die besagt hat, dass wenn jemand also isolierte Kopfschmerzen hat oder eine prolongierte Symptomatik, dass das dann wohl nicht so viel bringt. Wenn jemand irgendwie deutliche neurologische Defizite, sagen wir mal eine Hirnnervenparese, Kopfschmerzen und eben noch motorische Entäußerungen im Rahmen eines epileptischen Anfalls geboten hat, ist das D-Dimer schon richtungsweisend. Im Endeffekt aber kommt man dann nicht drum herum, die Venen darstellen zu wollen. Also insofern, es kann sich schon manchmal lohnen, wenn man das Gefühl hat, es ist eher nichts. Man macht dann mal ein D-Dimer, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, nicht evidenzbasiert oder nicht sinngemäß, sich auf das D-Dimer zu beruhen.
Der nächste Punkt wäre tatsächlich, das hast du jetzt auch schon angerissen, die Bildgebung. Ne? Mhm. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kriegt jeder eine zerebrale Bildgebung, der die Kriterien für die Red Flags erfüllt. Und dann ist ja die Frage auch, was macht man eigentlich für ein Bild? Ne? Also macht man ein ganz natives, normales, natives CT? Macht man vielleicht eine Angiografie? Macht man eine venöse Angiografie? Das ist ja so ein bisschen auch nochmal die Frage, die man dann sich überlegen muss. Was würdest du dazu sagen?
Also eine Bildgebung, muss ich nur korrigierend sagen, eine Bildgebung hilft uns auch nicht immer. Also auch nicht bei sehr deutlichen Red Flags. Ich möchte dich vor allem auf die Riesenzellarteritis hinweisen. Das ist auch in den Red Flags inkludiert. Würde man in der Bildgebung aber jetzt nicht unbedingt oder ausschließen, außer natürlich beim Doppler. Aber da wäre vor allem die Blutsenkungsgeschwindigkeit wichtig, das CRP und dann natürlich das Doppler, der Doppler. Aber das ist jetzt nicht durch ein CT, kann nicht durch ein CT ausgeschlossen werden. Genauso wenig wie ein Glaukom oder ein RCVS. Also das sind also reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom. Auch eine Eklampsie und so weiter. Man kann mit dem CT nicht alles ausschließen. Aber klar, bei einem neuen Kopfschmerzereignis mit Red Flags würde man natürlich in der Notaufnahme dann, weil es natürlich auch schneller verfügbar ist, wenn keine Kontraindikationen da sind, ein CT machen. Und natives reicht, wenn der Patient quasi oligosymptomatisch mit einem Red Flag ohne klaren Hinweis auf eine vaskuläre Geschichte sich vorstellt. Wir machen natürlich eine venöse Darstellung, wenn jemand einen Hinweis für eine Sinusvenenthrombose hat. Aber hier natürlich eine gewisse Kohorte ist ja schwanger, da ist das Risiko für eine Sinusvenenthrombose höher. Und da machen wir kein CT natürlich, sondern da würde man ein MRT mit TOF machen, also ohne Kontrastmittel. Und das auch nur im ersten Trimester bei vitaler Indikation, weil im ersten Trimester sollte man da auch kein MRT machen. Und eine CTA, also eine CT-Angiografie würde wir machen bei einem Verdacht auf eine Dissektion oder bei Verdacht auf eine Subarachnoidalblutung, wobei das dann eben auch nicht ganz ausschließt. Wenn die Symptomatik ganz klar ist, dann macht man noch eine Lumbalpunktion. Und was man noch machen kann bei einem Verdacht auf einen Abszess, ist zum Beispiel, je nachdem, wo er liegen könnte, wenn eine Facialisparese da ist, noch mit Darstellung des Felsenbeins und eben eine Parenchymphase oder eine venöse Kontrastmittelphase. Das sind so ein paar klassische quasi, ja,
Spezialkonstellation,
die man da machen kann. Natürlich kann man auch mit dem CT nicht alles ausschließen. Seltenere Sachen wie eine Sinus cavernosus Fistel zum Beispiel brauchen wir im MRT. Also genau. Aber man kann ja mit dem CT schon mal so grob mal einordnen, um was es geht. Wenn man was natürlich sieht, dann ist man schlauer. Wenn nicht, ist man aber schon mal ein bisschen beruhigter, dass erstmal nicht etwas ganz pathologisches, hochakutes da ist, wo man jetzt sofort eingreifen müsste, dann könnte man, also bei Kopfschmerzen jetzt, dann schon mal ein bisschen entspannter an die nächsten Schritte gehen.
Ja. Lass uns bitte nochmal über die Lumbalpunktion sprechen. Mhm. Wie handhabst du das? Also welche Patienten, einfach wenn du das jetzt nochmal dieses Thema isoliert betrachtet, welche Patienten brauchen eine Lumbalpunktion? Was muss ich dabei beachten, laborchemisch? Und was guckt man sich primär an bei der Fragestellung Kopfschmerz?
Also eine Lumbalpunktion brauchen alle Patienten mit einem Hinweis auf ein entzündliches Geschehen. Also Patienten mit einem Meningismus oder ohne. Also sie müssen ja nicht alle Kardinalsymptome einer Meningitis haben. Das haben ja auch nicht alle. Aber schon, wenn irgendwie Fieber im Raum steht oder entzündliche Parameter oder eine SAB, die im CT, also eine Subarachnoidalblutung, wo man im CT gar nichts sieht, das wäre zum Beispiel auch eine Indikation. Und davor muss man natürlich schauen, dass der Patient nicht Vigilanz gemindert ist. Also zum Beispiel eine Bewusstseinsstörung hat oder die rezidivierend erbricht. Also irgendwelche Hirndruckzeichen. Und da müsste man dann schon ein CT davor machen. Und man müsste vor dem CT laut Leitlinien natürlich Blutkulturen abnehmen und auch schon beim hochgradigen Verdacht mit einer antiinfektiven Therapie starten. Und in einem Notfall, also absoluten Notfall, wenn wir auch keinen Hinweis haben, dass der Patient Antikoagulantien nimmt, da würden wir natürlich erst die antiinfektive Therapie starten. Und sonst muss man natürlich auf die Kontraindikation achten. Also natürlich, was sind die Medikamente, die der Patient nimmt? Nimmt er eine orale Antikoagulation? Hat er im Labor Störungen der Gerinnung, also ein Quick von unter 50, eine PTT, also gibt es ja quasi die 50er-Regel, INR über 1,7 und PTT über 50, und da hätte man schon Kontraindikationen. Und seltenere Kontraindikationen, die wird man jetzt da auch nicht rausfinden, zum Beispiel ein Tethered Cord. Und dann würde man die Lumbalpunktion machen oder eben dann, sobald es geht, auch nach der antiinfektiven Therapie. Also das kann man sich wirklich nicht sparen. Und dann würde man dann, wenn das Hinweise auf ein entzündliches Liquor-Syndrom gibt, würde man dann die Erregerdiagnostik anschließen. Also wir machen da eine Multiplex-PCR. Also das sind PCR-Schnelltests auf die gängigsten und gefährlichsten Keime. Und dann aber noch einzeln, das dauert dann ein paar Tage. Aber diesen Schnelltest, den haben wir sofort. Und dann kann man auch die antiinfektive Therapie deeskalieren.
Also das heißt, Patienten, die ich nicht punktieren kann, weil die orale Antikoagulation nehmen zum Beispiel, die behandle ich einfach blind an, bis ich eine Situation hergestellt habe, in der ich punktieren kann, richtig?
Genau.
Das heißt, das sind dann auch Patienten, wo man antiviral und antibakteriell zum Beispiel behandelt gleichzeitig.
Genau.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Wir geben da eigentlich so polypragmatisch Ampicillin gegen Listerien, Ceftriaxon gegen Meningo- und Pneumokokken und Acyclovir gegen Herpes simplex Virus. Hm. Und damit hat man jetzt schon mal die gefährlichsten Feinde gebannt. Hm. Und dann kann man eben abwarten, was rauskommt. Das dauert ja noch ein paar Stunden meistens, dann kann man das dann deeskalieren. Man kann ja natürlich aber auch anhand der Anamnese und anhand des Liquorbefundes so ein bisschen die Therapie eingrenzen. Also wenn jemand seit 3-4 Tagen Kopfschmerzen hat und Fieber und eben auch einen leichten Meningismus, dann wird er jetzt schon nicht eine hochakute bakterielle Meningitis haben. Ja. Und wenn jemand jetzt gar keine Kopfschmerzen hat, ein bisschen Fieber, Unwohlsein, da wird er jetzt auch keine Herpes-Simplex-Enzephalitis haben. Also wir haben ja bei Herpes-Enzephalitiden ja zu 95% Kopfschmerzen. Und bei einer bakteriellen 70-80%, glaube ich, sind das die Daten. Also da hat man schon meistens Kopfschmerzen. Hm. Und genau, die ja, ungefährlicheren Keime, wie zum Beispiel eine EBV-Meningitis oder Meningoenzephalitis, da kann man jetzt auch dann Ganciclovir ein paar Stunden später geben. Aber natürlich, sobald man es weiß oder sobald man die Idee hat, muss man früh genug anfangen.
Wir haben es ja vorhin gesagt, Kopfschmerzen kommen häufig in der Notfallambulanz vor. Mhm. Wie gehst du vor? Was sind so deine persönlichen Tipps, was so die Schmerzmedikamente betrifft? Also was ist hilfreich gegen Kopfschmerzen? Welche Medikamente setzt du ein? Und machst du es manchmal auch so, dass du erstmal ein Schmerzmedikament gibst und abwartest, ob es vielleicht dann weggeht und machst dann vielleicht erst später eine Bildgebung? Oder wie sind so deine Herangehensweisen da?
Also ich bin schon ein bisschen ein Fan, also jetzt persönlich, ich weiß nicht, ob das Evidenz oder Leitlinien gestützt ist, aber ich bin persönlich schon ein Fan von Metamizol, weil damit kann man auch, wenn sie dann in der Bildgebung eine Blutung rausstellt, nicht viel falsch machen. Jetzt vor allem nicht, wenn man es einmalig akut gibt. Dadurch kriegt man jetzt nicht gleich eine Agranulozytose. Und man muss natürlich auf den Blutdruck achten, aber der wird sowieso bei den Patienten, ja, wenn sie schon auf der Liege sind und das Medikament bekommen, da wird der Blutdruck ja auch gemessen. Und damit kann man jetzt schon mal wenigstens dem Patienten recht schnell ein bisschen was vom Schmerz nehmen. Und das erleichtert dann auch die Anamnese. Und ich würde jetzt erstmal kein Aspirin geben oder Ibuprofen. Da wäre ich erstmal auch bei Ibuprofen, weil es nicht IV gibt. Aber Metamizol würde ich schon geben. Und wenn man dann weiß, was es ist, dann wird natürlich die spezifische Therapie so schnell wie möglich geben. Also wenn es eine Migräne ist, ein Triptan, oder wenn es ein Cluster ist, Sauerstoff und ein Triptan. Genau, das sind so die wichtigsten Punkte. Aber ich gebe schon was recht schnell. Wir geben auch manchmal Dipidolor, aber das ist wirklich, das mag ich eher nicht so gerne. Das ist erstens, Opiate sind nicht so, sagen wir mal, in der Kopfschmerzmedizin. Die helfen da nicht viel. Und den Patienten gefällt es dann meistens so gut, dass sie beim nächsten Mal sagen, ich hätte das dann gern nochmal. Und will ich nur geben, wenn jemand irgendwie eine exazerbierte Trigeminusneuralgie hat, weil ich dann großen Bogen um Phenytoin gehe, weil ich da gar kein Fan bin, gebe ich das schon mal ganz gern. Aber es ist sicher nicht die beste Wahl bei Kopfschmerzen generell.
Super, vielen, vielen Dank. Also das war jetzt ein schneller Ritt durch die Kopfschmerzen in der Notfallambulanz. Wir haben natürlich jetzt die primären Kopfschmerzarten so ein bisschen vorne weggelassen. Mhm. Aber es ging jetzt ja auch eher so um das Workup. Es ging eher darum zu gucken, was macht man, was fragt man, wann muss man eine Bildgebung machen, wann muss man eine LP machen. Ja. Und das haben wir jetzt gut erfasst, finde ich. Und du hast das super erklärt und beschrieben. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Ich möchte noch hinweisen, weil das wird oft übersehen, gerade Damen über 50 mit erstmaligen Kopfschmerzen, da denkt man oft nicht so dran, aber es ist so simpel und spottbillig, einfach eine BSG zu machen. Die können halt wirklich eine Arteritis temporalis, was man jetzt Riesenzellarteritis nennt, haben. Und das ist halt einfach hochakut. Wenn die das haben, da muss man sofort Glukokortikoide geben, IV. Und wenn man es übersieht, ist es echt schlecht. Und man denkt da immer nicht so dran, weil man sich so an diese ganze CT-Untersuchung gewöhnt hat und so weiter. Aber es ist gar nicht so selten. Und wenn eine 80-jährige Dame mit neuen einseitigen Kopfschmerzen kommt, warum soll sie jetzt auf einmal eine Migräne entwickelt haben? Also die wird schon irgendwas haben. Und da ist es schon gut, wenn man das auch mit abdeckt.
Ja.
Und das ist, weil dann viele nicht wissen, also es ist schon eine richtige Sturzsenkung. Also eigentlich kratzt an der 100, nicht ein bisschen 30, 40, 50, sondern schon 80, 90 Millimeter in der Stunde.
Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass es in manchen Kliniken gar nicht mehr so einfach ist, eine BSG zu bekommen. Ne? Ja, also das ist so. Aber sehr, sehr guter Hinweis zum Schluss. Das mit der Arteritis temporalis, das kann ich bestätigen. Das kommt gar nicht so selten vor, wie man denkt. Lieber Cem, ich hoffe, wir sprechen uns wieder. Es gibt so viele Kopfschmerzthemen, die wir noch offen haben, finde ich.
Ja, sehr gerne.
Insofern bin ich sicher, wir sprechen uns wieder. Und ja, alles Gute für dich.
Ja, danke dir.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt@klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.